1, die Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtete, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für dein Wort, denn dein Wort ist Wahrheit. Wir bitten, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns, Herr, Gnade schenkst, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, dass der Geist der Wahrheit uns in aller Wahrheit leitet. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir werden vor allem Vers 14 betrachten, und zwar heißt es dort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe den Vers gewählt, weil ich glaube, der Vers zeigt uns zusammengefasst und komprimiert, was eigentlich die Botschaft von Weihnachten ist. Worum es eigentlich geht. Ich denke, wir können diese Botschaft oft vergessen. Aus verschiedenen Gründen, weil wir Hektik haben, weil wir im Alltag viele andere Dinge erledigen müssen und organisieren müssen. Vielleicht aber auch, weil wir alles andere betrachten, was an Weihnachten geboten wird und was das Wort Gottes vielleicht sogar sagt, und dabei vergessen wir den Kern. Wir werden überhäuft von Weihnachtsgeschichten und Weihnachtskarten und WhatsApp-Nachrichten und irgendwelchen lustigen Bildern oder Grippenspielen, und überall ist irgendwie ein bisschen die Wahrheit drin, aber auch irgendwie vieles drumherum. Aber dieser Vers sagt uns, worum es an Weihnachten geht. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, das Wunder von Weihnachten. Das Wunder von Weihnachten. Ich glaube, es zeigt uns dieser Vers. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, das Wunder von Bern. Ich habe den Film nicht gesehen, aber die deutsche Nationalmannschaft, und das ist die wahre Geschichte, hat 1954 die Weltmeisterschaft gewonnen. Und man hat es nicht damit gerechnet. Es war kurz nach dem Krieg. Man wusste nicht, wie gut die Leistung der Nationalmannschaft ist. Und dennoch hat die Nationalmannschaft nach einer schlechten Anfangsphase am Ende die Weltmeisterschaft gewonnen, so wie eigentlich immer. Die Deutschen fangen immer schlecht an und gewinnen am Ende. Und man hat das Wunder von Bern genannt, weil man nicht damit gerechnet hat. Aber das Wunder von Weihnachten ist nicht etwas, womit man nicht rechnet, es ist etwas, was nicht passieren dürfte. Es ist etwas, was eigentlich gar nicht machbar ist und nicht machbar sein dürfte. Es ist die Wahrheit, dass Gott Mensch geworden ist. Und die Wahrheit, die damit zusammenhängt. Und das wollen wir betrachten. Die Wahrheit, dass Gott Mensch wurde, und die Wahrheiten, die uns Johannes mitgibt, die damit zusammenhängen. Das Erste, was wir betrachten, ist also, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Johannes benutzt die Einleitung oft, wie gesagt, philosophisch. Es scheint so philosophisch zu sein, aber für Johannes ist es nicht Philosophie, für Johannes ist es tiefe Theologie, mit der er einsteigt. Und er sagt hier, das Wort wurde Fleisch. Und er benutzt bewusst diese Worte, weil es zum Ausdruck bringt, wie unmöglich das ist, was geschehen ist. Die Worte, die ich spreche, können keine Menschen werden. Es ist nicht machbar. Worte werden nicht Fleisch. Sie haben kein Gerüst, sie haben kein Skelett, sie haben kein Fleisch, sie haben kein Blut. Worte sind Worte. Und Johannes sagt hier, und das Wort wurde Fleisch. Und damit schließt er seine Einleitung ab. Das, was er sagt, womit er zusammenfasst, worum es im Evangelium geht. Das Wort wurde Fleisch, aber es ist nicht irgendein Wort. Er sagt uns, dass das Wort Gott ist. Gott ist dieses Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, es beginnt uns mit hineinzunehmen in die Trinität, in die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Gott, der Vater und das Wort, der Sohn, sind zusammen. Und im Griechischen sind die Worte nicht so eindeutig. Aber die Bedeutung, der Sinn ist, dass eigentlich das Wort zum Vater hin war. Und es hat diesen Anklang von, dass sie sich angeschaut haben, dass sie sich gesehen haben. Später, im Vers 18, sagt Johannes sogar über den Sohn, dass er im Schoß des Vaters ist oder war. Das Wort, von dem Johannes hier schreibt, der Sohn Gottes, hat die innigste und tiefste Gemeinschaft gehabt mit Gott, dem Vater. Mit dem allmächtigen Schöpfer, wie wir bekannt haben, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist das Wort, von dem Johannes hier spricht. Der Sohn Gottes, die ewige Gottheit. Er sagt sogar in den Versen, die wir gelesen haben, dieses Wort hat geschaffen. Seht auf Vers 10, es heißt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Durch das Wort, durch den Sohn ist die Welt, in der wir leben, geschaffen worden. Johannes beginnt sein Evangelium bewusst mit den Worten im Anfang. Das sind exakt die gleichen Worte, mit denen das Wort Gottes generell anfängt. In 1. Mose 1 heißt es im Anfang. Im Anfang war nichts außer Gott. Die Bibel beginnt mit im Anfang. Wir wissen nicht, wann und wie lange das war, aber wir wissen, zu diesem Zeitpunkt im Anfang war nur Gott und Gott hat es geschaffen. Und in diesem Anfang war das Wort Jesus Christus. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium, wird uns das berichtet, bevor Abraham war, bin ich. Und damit bringt es zum Ausdruck, bevor irgendetwas war, bevor irgendetwas geschaffen wurde, war Christus schon. Das Wort, von dem Johannes hier spricht. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Johannes macht wirklich deutlich in seiner Einleitung, dass dieses Wort, was Mensch wurde, dass dieser Sohn Gottes, der Mensch wurde, dass er alle Herrlichkeit und alle Heiligkeit hatte. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Wie der Johannes sagt, schon später, als Jesaja die Vision im Tempel hatte, wo er sagt, dass er die Herrlichkeit Gottes sah und dass der Saum des Gewandes den Tempel erfüllt hat und dass Engel um ihn waren und ihm gedient haben und den ganzen Tag gerufen haben, heilig, heilig, heilig. Johannes sagt uns, diese Herrlichkeit war Christus. Es war Christi Herrlichkeit. Jesaja ist im Tempel niedergefallen vor Christus. Und er wusste, er kann vor Christus nicht bestehen. Er muss vergehen. Aufgrund seiner Sünden muss er vernichtet werden. Das ist das Wort, was uns beschrieben wird. Das ist das Wort, von dem Johannes hier ununterbrochen spricht, das in die Welt gekommen ist, in sein Eigentum gekommen ist. Und jetzt sagt er, und das Wort wurde Fleisch. Und was Johannes damit meint, ist, er wurde Mensch. Das Wort wurde Mensch. Es hat Fleisch und Blut angenommen. Johannes sagt später in seinem ersten Brief, als er ihn schreibt, beschreibt er Christus wie folgt. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das Wort wurde Fleisch und die Jünger und andere Menschen konnten das Wort anfassen. Wir haben die Geschichte von einer Dame, die schwer krank war, von einer Frau, die nur Jesus Gewand angefasst hat und dadurch geheilt worden ist. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie sehr die Herrlichkeit Gottes, wie Gott selbst in Christus war und ist. Und dennoch wurde er Mensch. Paulus sagt im Philipperbrief, dass er die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, aufgegeben hat. Die Herrlichkeit, die er besessen hat, hat er aufgegeben. Die Herrlichkeit, vor der Jesaja erschreckt ist und erzittert hat und wusste, er muss vergehen. Und der Philipperbrief sagt uns, er hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, nicht festgehalten wie ein Raub. Also nicht wie etwas, das Diebe sich geschnappt haben und dass sie um jeden Preis festhalten, damit es ihnen nie wieder genommen wird. Sondern er hat sie hinter sich gelassen und hat sie erniedrigt und ist Mensch geworden. Und dann sagt uns Paulus, er hat Knechtsgestalt angenommen, als er Mensch wurde. Er wurde ein Knecht, für uns. Was ist die Wahrheit, die uns Johannes hier zeigt? Das Wort wurde Fleisch. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, was sollen wir damit machen? Was sollen wir mit dieser Wahrheit machen? Wir wissen, warum er Fleisch wurde, aber wir wollen erst einmal uns überlegen, warum oder was Jesus getan hat. Er wurde Mensch, aber was sollen wir mit der Wahrheit machen? Und ich glaube, die einzige Lösung, die einzige Anwendung ist Staunen. Staunen darüber, dass der große, allmächtige Gott Mensch geworden ist. Dass das Unmögliche möglich gemacht wurde. Es gab mal einen Versuch von zwei Comedians und der eine hat einen Schalke-Schal bekommen, der andere hat einen Dortmund-Schal bekommen und die sind in gegenseitige Fankneipen geschickt worden. Das heißt, der mit dem Schalke-Schal in die Dortmund-Kneipe und der mit dem Dortmund-Schal in die Schalke-Kneipe und sie haben den Auftrag bekommen, zu versuchen, die Fans davon zu überzeugen, dass sie beim nächsten Derby für die andere Mannschaft sind. Und die haben Millionen geboten und keiner ist darauf eingegangen. So eine Fanfeindschaft, so eine Vereinsfeindschaft, dass es nie jemand machen müsste. Aber hier geht es nicht mehr um Fußball oder um Vorlieben, welche Mannschaft ich unterstütze. Hier geht es um den größten Unterschied, den es geben kann. Johannes spricht von Licht und Finsternis. Der Schöpfer und die Geschöpfe. Und der Schöpfer wird ein Geschöpf, wird Mensch, wird wie die, die in der Finsternis wandeln. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber Johannes bleibt dabei nicht stehen. Er sagt nicht einfach nur, Gott wurde Mensch, sondern er sagt weiter und wohnte unter uns. Und wohnte unter uns. Das ist der zweite Punkt, den wir heute anschauen wollen. Gott wohnt mit den Menschen. Das Faszinierende, wenn wir das Evangelium betrachten, wenn wir das Leben Jesu betrachten, ist, dass Jesu jeden Tag mit seinen Jüngern verbracht hat. Er hat sich ein paar Stunden zurückgezogen, um Zeit zum Gebet zu haben, um Zeit mit seinem Vater zu haben. Aber was Jesus bewusst gemacht hat, er hat mitten unter den Menschen gelebt. Deswegen kann Johannes ja schreiben, wir konnten ihn sehen und wir konnten ihn anfassen. Sie haben mit ihm geredet. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wie viele Gespräche überliefert sind zwischen Jesus und seinen Jüngern. Zum einen, weil sie es nicht verstanden haben, aber zum einen, weil er Zeit mit ihnen verbracht hat. Gott hat mit den Menschen gewohnt. Er wohnte unter uns, sagt Johannes. Das Wort, was er hier benutzt für Wohnen, könnte man übersetzen mit Zelten. Gott zeltete unter uns. Und hier ist nicht gemeint im Sinne von Camping. Es ist nicht gemeint, dass Jesus einen Rucksack und ein Zelt auf dem Rücken hatte. Wäre wahrscheinlich die heutige Variante gewesen, weil er hatte kein Haus und kein Ort, wo er sich niederlegen konnte. Aber hier ist nicht gemeint, dass Jesus auf dem Campingplatz war und unter den Campern war. Hier ist gemeint, dass Jesus wie die Stiftshütte in der Wüste gezeltet hat. Das Wort hier ist dasselbe Wort, was wir in der griechischen Übersetzung für die Stiftshütte finden. Und das war das Zelt, was Gott selbst sich hat bauen lassen in der Wüste von seinem Volk, um unter seinem Volk wohnen zu können, in der Herrlichkeit, die er hatte. Weil er hätte seine Herrlichkeit sichtbar gemacht, hat das Volk es nicht ertragen. Er musste in dem Zelt wohnen unter seinem Volk. Mitten unter seinem Volk. Die Stiftshütte wurde aufgeschlagen und ganz Israel hat sich rundrum aufgebaut. Jeweils drei Stämme auf jeder Seite. Und in dieser Stiftshütte hat Gott gewohnt und hat seine Herrlichkeit wohnen lassen. Dieses Wort finden wir hier, und Christus oder das Fleisch wohnte unter uns. Hier geht es nicht einfach nur darum, dass Jesus ein Haus hatte oder eine Wohnung hatte und auf der Erde war und unter den Menschen war. Hier geht es wirklich um die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Das, was das Wichtigste für das Volk Gottes war. Kein anderes Volk, kein anderes Land hatte einen Gott, der sich eine Wohnung bereitet hat, eine Wohnung geschaffen hat, mitten unter dem Volk. Und später, als Salomo den Tempel errichtet, sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke in den Tempel einzieht und den gesamten Tempel erfüllt. So sehr, dass die Priester ihre Opfer nicht bringen konnten. Das ist hier gemeint, wenn Johannes sagt, und wohnte unter uns. Zum einen sehen wir hier, dass Christus einer wie wir waren, ein Mensch, den man anfassen konnte, aber zugleich immer noch Gott, der sich bereit erklärt hat, mitten unter den Menschen zu wohnen. Und der nicht aufgehört hat, dies zu tun. Man könnte denken, als Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er die Menschheit wieder verlassen, um wiederzukommen, um zu richten. Aber Jesus sagt, ich werde zum Vater gehen und ich werde wiederkommen. Und zwar in Form des Heiligen Geistes, hat er gesagt. Ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Und das Wort, was Jesus dort benutzt, bedeutet einen Beistand, der die gleiche Qualität hat wie ich. Paulus sagt später im Korintherbrief, dass die Kirche der Tempel des Heiligen Geistes geworden ist. Der Ort geworden ist, in dem Gott seine Herrlichkeit wohnen lässt. Der Ort geworden ist, wo Gott mit dem Menschen ist. Oder wenn wir die Worte Johannes nutzen wollen, der Ort geworden ist, wo Gott zeltet mit den Menschen. Wo er seine Gegenwart zeigt. Und zwar eine herrliche Gegenwart. Eine herrliche Gegenwart. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, den wir betrachten wollen. Gott zeigt seine Herrlichkeit. Wir haben gesehen, Gott wird Mensch. Gott wohnt mit den Menschen. Und als letztes sehen wir, Gott zeigt seine Herrlichkeit. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier sagt uns das Wort Gottes eindeutig, wer Jesus Christus ist, wer das Wort ist, das Fleisch geworden ist. Er hat die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, des Einziggeborenen vom Vater. Hier sehen wir die Wahrheit, dass Jesus Christus der einzige Sohn Gottes ist, der seine Herrlichkeit gezeigt hat. Und das ist überraschend, oder nicht? Haben wir nicht gerade betrachtet, dass Christus alle seine Herrlichkeit beim Vater gelassen hat und verlassen hat, um Mensch zu werden? Und dennoch sagt Johannes, dieser Gott, der Mensch wurde, hat uns die Herrlichkeit gezeigt. Die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, es ist unfassbar, wenn wir darüber nachdenken, was Christus getan hat. Auf der einen Seite, dass er verlassen hat, aber auf der anderen Seite, was er gebracht hat. Die Herrlichkeit des Vaters. Die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar. Christus hat eine Herrlichkeit gezeigt. Und jetzt kommt das Faszinierende. Wenn wir denken, dass Jesaja vor der Herrlichkeit niedergefallen ist und wusste, er muss vergehen, sagt uns Johannes, jetzt diese Herrlichkeit war voller Gnade und Wahrheit. Gottes Herrlichkeit, die Christus gebracht hat, als er Mensch wurde, war eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Interessanterweise spricht Johannes immer wieder davon, wenn es um die Kreuzigung Jesus geht, von Jesu Erhöhung. Er soll erhöht werden. Christus ist gekommen, um die Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit zu zeigen. Und diese Gnade zeigt sich, als Christus erhöht am Kreuz hing und für die Schuld seines Volkes starb und die Vergebung der Sünden vollbracht hat. Zeigt sich die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade. Calvin hat einmal das Zitat gebracht, ich denke nicht zu Weihnachten, weil ich glaube, er hat kein Weihnachten gefeiert, aber er hat ein Zitat gebracht, was passend ist. Er hat gesagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit die Söhne der Menschen Söhne Gottes werden können. Und das ist die Gnade, die Christus gebracht hat. Dass wer immer an ihn glaubt, darf sich Kind Gottes nennen. Achtet auf Vers 12, den wir gelesen haben. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist die Gnade, die Christus gebracht hat. Die Herrlichkeit, die er zeigt, ist, dass wenn wir an Christus glauben, sind wir Kinder Gottes. Gehören wir zu Gott. Aber es ist auch eine Herrlichkeit voller Wahrheit. Und die Wahrheit ist wichtig und entscheidend. Jesus sagt nicht umsonst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir leben in einer Zeit, die immer mehr Absolute aufhebt. Niemand muss mehr irgendetwas tun, niemand darf mehr gezwungen werden, jeder muss sich frei entfalten können. Und wenn wir daherkommen und sagen, Christus ist der einzige Weg, dann sind wir die Verrückten. Dann sind wir die Außenseiter. Ein größerer Denker in den USA hat vor kurzem mal die Aussage gemacht, dass er gesagt hat, früher mussten wir das Wort Gottes verteidigen, um zu bezeugen, dass es das Wort Gottes ist, dass es wahr ist. Heute sind wir so weit, dass wir uns verteidigen müssen, weil das Wort Gottes unmoralisch geworden ist. Weil es gegen den moralischen Standard unserer Gesellschaft mittlerweile verstößt. Und dennoch sagt Christus, die Herrlichkeit Gottes ist voller Wahrheit. Das heißt, wir brauchen die Wahrheit. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht erkennen, wenn wir die Wahrheit nicht erkennen. Das Faszinierende an der Inkarnation Christi, dass er Mensch wurde, ist, dass es so unscheinbar wirkt. Wenn wir über Herrlichkeit nachdenken, dann wollen wir was Großes und Spektakuläres. Wir wollen die Vision haben, die Jesaja hatte. Aber glaubt mir, tief im Herzen wollte er die Vision nicht haben. Und sie war furchteinflößend. Jesaja hatte wirklich Angst zu sterben. Das Faszinierende ist, dass die Herrlichkeit sich unscheinbar zeigt. Aber je mehr man sich mit dieser Herrlichkeit beschäftigt, je mehr man die Wahrheit liest, je mehr man die Gnade versteht, je mehr man das Evangelium aufnimmt, umso herrlicher wird das, was Christus getan hat. Umso wunderbarer wird das, was Christus für uns getan hat. Die Herrlichkeit zeigt sich nicht in spektakulären, sondern in den einfachen Dingen, die uns das Wort Gottes lehrt. Paulus hat sich geweigert, große Philosophen zu imitieren, große Rhetoriker nachzumachen. Ja, wer wusste, wenn die Gemeinde wachsen soll, wenn jeder einzelne Christ die Herrlichkeit Gottes sehen soll, dann braucht er vor allem das gepredigte Wort, die Wahrheit. Die Wahrheit, die Herrlichkeit, die voller Gnade und Wahrheit ist. Ich denke, das ist am Ende das Wunder von Weihnachten. Christus wurde Mensch. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben. Er wurde Mensch für immer. Und er hat sich bereit erklärt, unter den Menschen zu wohnen. Als der ewige, heilige Gott. Und er hat uns die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und darum geht es am Ende um Weihnachten. Weder um Geschenke, noch um einen Tannenbaum, noch um eine romantische Stimmung. Es geht darum, dass wir wissen dürfen, dass unser Erlöser Mensch wurde, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben und unsere Sünden zu sühnen. Lasst uns beten.